ARD.
Der MP hat gesagt, diese Koalition hat Sachsen gut getan. Das hört man jetzt auch von den anderen Koalitionsteilnehmern. Das, was aber allen auch in Erinnerung geblieben ist, ist der ganze Streit.
Ist Michael Kretschmer unangefochten CDU-Chef in Sachsen?
Momentan absolut.
Also ich sehe da auch niemand anders, der da in Frage käme, ehrlich gesagt im Moment. Wir haben eine Strömung, das ist eine Strömung, die nichts mit Sachsen speziell zu tun hat. Die haben wir auch in anderen Ländern Europas. Dass ein bestimmter Teil der Wählerschaft nur Trotz und Zorn für die da oben empfindet. Und da kann die Regierung, auch egal wie sie beschaffen ist, machen oder nicht machen, was sie will. Es ist im Grunde oft egal.
Herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Unser Podcast erscheint alle 2 Wochen freitags in der ARD-Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September soll es auch bei uns um die politische Lage, langjährige Entwicklungen in den beiden Bundesländern und um die jeweiligen Regierungen und Herausforderer gehen. Den Start macht Sachsen. In 2 Wochen, am 9. August, soll es dann um Thüringen gehen. In dieser Folge sind dabei Uta Dekko. Sie leitet die Politikredaktion bei MDR Sachsen und ist Expertin für die Landespolitik in Sachsen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Uta. Grüße nach Dresden.
Hallo.
Und mit mir hier im Studio ist Thomas Datt, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer ein, ich hoffe, doch schon guter alter Bekannter. Er beschäftigt sich vor allen Dingen auch intensiv mit Extremismus von links und rechts. Hallo Thomas.
Hi Cecilia.
Zum Einstieg wollen wir erstmal gucken auf die Umfragewerte. Das ist der aktuelle Stand im Moment. Laut Infratest DIMAP vom 20. Juni sieht der so aus. Vorn liegen da quasi Kopf an Kopf mit 30% die AfD und mit 29% die CDU. Das heißt, AfD 1 Prozentpunkt vor der CDU. 2019, 5 Jahre zurück, da wurde die CDU bei den Landtagswahlen mit 32,1% die stärkste Kraft. Die AfD erreichte damals 27,5%. Das sind also, wenn man das mal so salopp formulieren will, die beiden Hauptplayer, denn alle anderen Parteien, auch schon 2019 in Sachsen, lagen bei knapp 11% und darunter. Das heißt, wenn man jetzt auf diese gesamte politische Landschaft in Sachsen schaut, könnte man den Eindruck haben, es hat sich jetzt gar nicht so viel verändert in der politischen Landschaft in Sachsen. Oder sehe ich das falsch, Uta?
Naja, es hat sich schon insofern maßgeblich etwas verändert, als dass wir ja mit dem BSW hier einen neuen Player haben, an dem tatsächlich auch sich das Ganze aufhängen könnte, wer mit wem am Ende regiert, wer an wen Stimmen verliert und so weiter. Insofern haben wir schon eine neue Konstellation allein durchs BSW. Und was das Kopf-an-Kopf-Rennen angeht von AfD und CDU, da ist es tatsächlich sehr ähnlich. Wobei das letzte Mal war es so, dass die CDU sogar noch deutlicher vor der Wahl hinter der AfD zurücklag und dann ja in einem Aufholprozess die AfD sozusagen überholt hat während des Wahlkampfs.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da gab es auch immer mal Umfragen, wo die AfD vor der CDU war, vor der Landtagswahl 2019.
Naja, es gibt aus meiner Sicht noch einen Unterschied zu 2019. Wir haben diesmal mehrere Parteien, die überhaupt darum kämpfen müssen, in den Landtag zu kommen. Das gilt vor allen Dingen für die Linken, die im Moment deutlich unter 5% liegen. Auch die Grünen und die SPD wirken nicht stabil in den Umfragen. Und man hat ja bei der Europawahl gesehen, dass die Grünen außerhalb der Großstädte absolut schwach sind. Das ist bei der SPD ein bisschen anders. Und wenn die Wahlbeteiligung, was zu erwarten ist, bei der Landtagswahl deutlich höher wird als bei der Europawahl, die könnte ja möglicherweise 80% übersteigen oder erreichen, dann kann es für die kleinen Parteien schwierig werden. Und so eine Situation hatten wir bisher auch noch nicht. Es könnte also, und es ist nicht eine wahrscheinliche Möglichkeit, aber eine Möglichkeit, am Ende auch ein Dreiparteienparlament geben aus BSW, CDU und AfD. Insofern ist da schon viel mehr Bewegung drin, weil wenn man sich zurückerinnert, 2019 ging es ja im Grunde wirklich um diese Frage, wird die CDU oder die AfD stärkste Kraft? Und dann hat der Kretschmer auch damals davon profitiert, nicht nur natürlich von seiner Persönlichkeit, sondern auch davon, dass er relativ viele Leihstimmen aus dem linksgrünen Lager bekommen hat. Das wird meiner Meinung nach diesmal nicht passieren. Vor allen Dingen natürlich, weil diese Parteien selber um mit der 5%-Hürde ringen. Und natürlich auch, weil er sich auch in den vergangenen Jahren so deutlich zum Beispiel gegen die Grünen positioniert hat. Und ja auch so ein Kurs fährt, der eher im populistischen Sinne auf AfD-näher, wählernahes Klientel zielt, das wahrscheinlich in dem Bereich diesmal weniger zu holen sein wird für ihn.
Da sind wir ja, Thomas und Uta, schon gleich auch bei der Frage, welche Konstellationen sind nach dem 1. September möglich? Thomas hat gerade gesagt, es könnte sogar möglich sein, dass am Ende nur noch 3 Parteien im Landtag in Dresden sitzen. Wie siehst du das, Uta?
Ich finde, wenn man diese 3-Parteien-Konstellation, man kann es auch herbeireden, wenn man den SPD- und Grünen-Wählern vor der Wahl nur lang genug erzählt, dass die Parteien um die 5% sind, dann kann man natürlich sowas auch herbeireden. Das ist ja die Angst, die die Grünen und die SPD jetzt ein Stück weit auch mit umtreibt. Wie viele Umfragen kommen dann noch vorher? Eben auch Umfragen, die nicht so seriös sind, in die sich hauptsächlich auf Internet beziehen und so. Aber das will ich jetzt gar nicht so sehr aufmachen. Es ist, glaube ich, wirklich einiges möglich, weil auch im Wahlkampf sich ja noch einiges bewegen und zuspitzen kann. Insofern hat Thomas, oder gebe ich ihm da recht, dass das natürlich jetzt sehr zugespitzt sein wird. Man könnte eine 3er-Konstellation haben, dann wird es schwierig. Es könnte aber auch auf eine 4er-Konstellation im Landtag hinauslaufen, indem die SPD, die ja jetzt doch auch bei der Europawahl relativ stabil war, was die sächsischen Zahlen angeht, halt drin ist und die Grünen beispielsweise nicht. Aber das ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Und wenn man es vorher wüsste, bräuchte man ja die Leute nicht wählen lassen. Also das, was ja alle diskutieren, ist, wer mit wem und wer würde mit wem. Jetzt haben alle ausgeschlossen, mit der AfD zu regieren. Also ist die Frage, wie groß ist die Chance der AfD, eine Alleinregierung zu stellen und auf eine absolute Mehrheit zu kommen, können wir vielleicht auch noch diskutieren, sehe ich nicht, dass dafür wirklich die Chance besteht. Bei den Umfragewerten, das wäre eine gigantische Aufholjagd, ich weiß nicht, was da passieren müsste, damit man auf über 40% käme. Oder alle Direktmandate sich holen müsste und dann hätte man halt 60 von 120. Auch das sehe ich nicht.
Trotzdem, auch wenn du sagst, keiner will mit der AfD eine Regierung bilden, Jörg Urban, der AfD-Chef in Sachsen, hat auf dem Parteitag einen ganz klaren Regierungsanspruch angemeldet. Und, was ja auch eine sehr spannende Frage ist, dass die AfD auch eine Rolle spielen kann, wenn sie nicht an der Regierung beteiligt ist. Und du, Thomas, du hast einen Film gemacht, einen Exactly-Film, der heißt Wenn die AfD regiert, zusammen mit Nina Böckmann. Große Empfehlung, kann man sehen im YouTube-Channel bei MDR Investigativ und in der ARD-Mediathek. Und da habt ihr euch ja auch genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also was kann die AfD machen? Welche Rolle kann sie spielen als zum Beispiel stärkste Kraft oder als sehr starke Kraft, auch ohne Regierungsbeteiligung?
Die AfD, da muss man mal so gucken, wenn man sich ihre Wahlpropaganda ansieht, die haben im Prinzip 2 Ebenen. Also Herr Urban stellt sich hin und sagt, hier, wir erstellen einen Regierungsanspruch. Er weiß natürlich, es geht im Moment und auf absehbare Zeit nur mit einer absoluten Mehrheit. Die ist nicht in Reichweite. Das realistische Ziel, was er manchmal zum Beispiel gestern in einer Pressekonferenz nennt, ist die sogenannte Sperrminorität. Das heißt, man hat mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag. Je nachdem, wie viele Parteien in den Landtag einziehen, können dafür auch schon 30% der Zweitstimmen reichen. Und dann hätte man einen direkten Einfluss. Das betrifft jetzt nicht unser Leben als Bürgerinnen und Bürger unmittelbar. Aber das sind Entscheidungen, die können durchaus eine Tragweite haben. Man hat dann eben zum Beispiel Einfluss auf die Wahl der Verfassungsrichterin, weil für die Wahl der Verfassungsrichterin und Richter ist eine Zweidrittelmehrheit im Landtag möglich. Das heißt also, entweder einigt man sich dann auf Kompromisse bei den Kandidaten und Kandidatinnen oder es wird blockiert. Ähnlich ist es bei den Führungsposten des Landesrechnungshofes. Bei Änderung der Geschäftsordnung, die Geschäftsordnung selbst wird noch mit einfacher Mehrheit beschlossen, aber jede Änderung kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit erfolgen. Die Auflösung des Landtags, jede Verfassungsänderung. Und das heißt, da hätte die AfD tatsächlich realen Einfluss. Und das heißt, die anderen Parteien müssten mit ihr reden. Insofern wäre das aus Sicht der AfD ein Schritt zur Normalisierung der Partei.
Bevor wir nochmal auf das Personal der AfD schauen, nämlich auf den Spitzenkandidaten Jörg Urban, mal eine Frage, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer des Podcasts interessiert, wenn man über die AfD zum Beispiel in Sachsen und auch in Thüringen spricht. Ja, warum hat die AfD eigentlich in Sachsen so einen großen Zulauf? Ich meine, 30%, das ist extrem viel.
Naja, ich glaube, es wäre ein eigener Podcast, warum die Leute AfD wählen. Ich glaube, vielleicht ist ein Aspekt aber tatsächlich wichtig, weil auch sehr viele Leute auch außerhalb Sachsens immer so besonders auf Sachsen starren und auch Leute in Sachsen immer sehr auf diesen Freistaat gucken. Wenn man sich die Kommunalwahlergebnisse vom 9. Juni beziehungsweise von Ende Mai anguckt und den Europawahlen, dann sieht man, dass die AfD im gesamten Osten, Berlin ausgenommen, ähnlich stark ist. Das ist jetzt also kein sächsisches Spezifikum, der Wahlkreis, wo die AfD die meisten Stimmen hatte anteilig. fast 40% waren brandenburgischer, südbrandenburgischer Wahlkreis bei der Europawahl. Also wie gesagt, Sachsen ist jetzt nicht unbedingt für ostdeutsche Verhältnisse was Besonderes. Andererseits ist es so, die AfD hat sich spätestens seit 2021 als Volkspartei in Ostdeutschland etabliert. Und das, was da passiert ist, das hat sich jetzt nur manifestiert in den Ergebnissen der Kommunalwahlen. Insofern ist das erstmal aus meiner Sicht ein ganz normaler Vorgang. Warum jetzt Leute AfD wählen, das hat sicher mit dem Politikverständnis in Ostdeutschland zu tun. Wir wissen ja, man hat früher auch mal in Sachsen-Anhalt sehr stark die DVU gewählt. Denn in Sachsen war die NPD zweimal im Landtag. Die Linken, als sie noch PDS hießen, waren zwischenzeitlich sehr stark, obwohl sie in der Bundespolitik noch als verpönt galten. Im Osten gibt es da mehr Beweglichkeit und man ist auch offener für populistische Politik. Und diese enge Parteibindung gibt es halt nicht. Und davon profitiert die AfD und profitiert natürlich zudem von ihren einfachen Losungen. Also sprich, gegen Inflation und alle Nöte, Migration und so weiter helfen, Grenzen dicht und Frieden mit Russland. Und das hören halt viele Leute offenbar gern.
Aber man muss jetzt wirklich mal sagen, dafür gibt es ganze sozialwissenschaftliche Abhandlungen. Da kann man Stunden damit füllen und Tage damit füllen, darüber zu diskutieren. Es ist ein gewisses Protestpotenzial da. Wir haben große Anteile, die inzwischen tatsächlich Stammwähler sind. Bei der AfD, da kann man es bei Weitem nicht mehr nur mit Protest erklären. Fakt ist, dass die Parteien wie CDU, SPD, Grüne, die CDU schon tatsächlich noch, aber die Grünen und die SPD zum Beispiel, die sind in der ländlichen Region in Sachsen überhaupt nicht so verankert. Und die Linken waren es mal viel stärker, sind es aber auch nicht mehr so. Also so, dass sie dort ständig bei den Menschen ankämen, dass sie bei den Menschen tatsächlich relevant wären, dass sie eine große, breite Unterstützung vor Ort hätten. Das merken sie ja jetzt auch im Wahlkampf. Die AfD kann auf eine breite Anhängerschaft inzwischen zurückgreifen, wo die Leute freiwillig Plakate hängen, selbst wenn sie nicht Parteimitglied sind, wo Fahnen in den Gärten aufgehängt werden und alles solche Dinge, das haben die anderen Parteien jetzt gerade nicht so.
Da schließen sich eigentlich für mich gleich zwei Fragen an dich, Uta, an. Nämlich zum einen, du hast gesagt, Grüne und SPD nicht gut verankert auf dem Land oder überhaupt auch im gesamten Freistaat Sachsen, ganz schwierig. FDP ist, glaube ich, ähnlich. Die Grünen waren zeitweise, wenn man jetzt mal von 1990 anguckt, nicht im Landtag. Die FDP sitzt im Moment auch nicht drin. Woran liegt das eigentlich? Also warum haben die in Sachsen, man könnte jetzt salopp sagen, nie so richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt?
Ganz generell ist es ja so, dass es in Ostdeutschland diesen vorpolitischen Raum nicht gegeben hat, den es im Westen gibt. Gewerkschaften, Verbände, Stiftungen, Kirchen, da wo Leute zusammenkommen und miteinander politisch diskutieren. Und dort war es eben auch gang und gäbe oder völlig normal, dass man zu Parteien gehört hat und dass man eine Parteimitgliedschaft hatte. Und wenn wir uns die Parteimitgliedschaften in Ost- und Westdeutschland anschauen, dann sehen wir das ja, dass wir hier wesentlich weniger Leute haben, die überhaupt in einer Partei organisiert sind. Und das hat, Thomas hat es ja vorhin auch angesprochen, schon ja durchaus auch was mit DDR-Erfahrungen zu tun. Damit zu tun, dass nach der Wende ganz viele irgendwie möglichst in Ruhe gelassen werden wollten von Politik. Die wollten, dass der Staat funktioniert und mussten ihr Leben selber auf die Reihe kriegen. Und da ist es Parteien nicht so gelungen, sich so zu verankern. Der CDU schon.
Ja, na, die CDU ist ja mit einem riesen Bonus gestartet, sowohl in Sachsen auch in Thüringen, wo wir in zwei Wochen drüber sprechen. Der erste Ministerpräsident von Sachsen, das war Kurt Biedenkopf von 1990 bis 2002 und dann auch nochmal sein Nachfolger Milbrat. Bis 2004 gab es in Sachsen immer eine Alleinregierung der CDU. Bis heute stellt die ausnahmslos den Ministerpräsidenten. Da ist ja schon auch die Frage, was ist jetzt eigentlich passiert, dass sie darum kämpfen müssen, dass sie diesen Platz auch behaupten können?
Na, die CDU ist in Sachsen ja auch nicht mit dem Bonus gestartet. Also generell sagen ja Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, dass die Sachsen eher konservativer sind als in anderen Landstrichen.
Aber die SPD vielleicht?
Naja, so christlich geprägt ist der ganze Osten nicht. Ja. Also ich sag mal, christlicher geprägt als andere Regionen, auch mit der Lausitz. Aber ich sag mal, auch da ist verglichen mit Bayern oder Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Also die christliche Prägung im Osten ist generell nicht so stark wie im Westen. Also auch das ist ja einfach mal so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die CDU hat ja Sachsen nicht geschenkt bekommen damals, sondern die SPD hat zum Beispiel auch einen gravierenden Fehler gemacht. Wenn wir an Anke Fuchs, die damalige Spitzenkandidatin der SPD, denken, die gegen Biedenkopf angetreten ist und wo Biedenkopf gesagt hat, er will in Sachsen bleiben und sie gesagt hat, sie nicht, wenn sie die Wahl nicht gewinnt.
Hat sie ja auch nicht gemacht.
Und da hat die SPD, also ne, da ist ja immer reingedeutet worden, dass die SPD auch deshalb damals so verloren hat, weil ja auch Sachsen durchaus geschichtlich und historisch eher sozialdemokratisch geprägt oder eher als sozialdemokratisch geprägt galt, als Land der Arbeiter und so weiter und so fort. Also insofern, ja, die CDU hat mit Kurt Biedenkopf dann ganz lange die Alleinregierung gestellt, ganz lange allein regiert in Sachsen, das auch lange verteidigen können. Aber durch die Art und Weise, wie Biedenkopf regiert hat, da war ja tatsächlich eine große Zufriedenheit in den ersten Jahren mit ihm da. Ich glaube, das hat zu dieser Entpolitisierung der Bevölkerung beigetragen. Es gab gar keine Notwendigkeit, sich jetzt noch großartig zu politisieren, weil er immer das Gefühl gegeben hat, ich bin der Ministerpräsident aller Sachsen, ich mache das schon für euch.
Der hat ja wie kein anderer dieses Prinzip des Landesvaters, könnte man fast sagen, vor sich hergetragen und gelebt und damit ja auch sehr viel Erfolg gehabt.
Aber wenn wir jetzt nach Bayern schauen, dann sehen wir ja, dass auch Bayern nicht verschont geblieben ist von dieser allgemeinen Entwicklung, dass wir ein Diffundieren in der gesellschaftlichen Mitte haben, haben wir auch nicht nur in Deutschland, und dass die Zeit der absoluten Mehrheiten vorbei zu sein scheint.
Ja, wollte sagen, also das muss man, glaube ich, echt noch mehr hervorheben, dass es ja eigentlich eine Besonderheit ist, dass ein Land von absoluten Mehrheit regiert wird. Auch in Deutschland ist es ja seit einigen Jahren eher die Ausnahme, und dass sich sowas auch abnutzt nach mehreren Jahren einer Regierung. Und man nicht vergessen darf, dass Biedenkopf bei allen Erfolgen und aller Beliebtheit, die natürlich auch so von einem teilweise feudalistisch angehauchten Regierungsspiel geprägt war, natürlich auch eine Leuchtturmpolitik betrieben hat, die auch zu einer relativen Vernachlässigung von ländlichen Räumen geführt hat, was dann natürlich auch irgendwann mal zu Unzufriedenheit bei den Wählern geführt hat, als die Strahlkraft des Manns an der Spitze nicht mehr so groß war. Also Milbrath und Tillich waren ja eher blasse Persönlichkeiten im Verhältnis zu Biedenkopf. Da wurden Probleme natürlich auch viel schneller sichtbar.
Ja, wobei ich mit dem Begriff feudalistische Regierungsweise, hätte ich jetzt so ein bisschen meinen Schmerz damit. Er hat ja jetzt nicht allein regiert, das war eine Regierung. Sie haben viele Dinge gemacht und ich bin mir nicht so sicher. Natürlich wird einerseits die Leuchtturmpolitik immer als so im Nachhinein damit verbunden, dass man sagt, die ländlichen Räume sind vernachlässigt worden. Also ich frage mich dann immer, was die Alternative zu dem Versuch gewesen wäre, Leuchttürme zu etablieren, die dann in die Regionen hinausstrahlen. Wir haben dieses Auseinanderdriften zwischen Städten und Land, haben wir überall, und Sachsen hat ein massives demografisches Problem. Natürlich sind hier ganz viele von den jungen, gut Ausgebildeten, die sind weggegangen, auch weil, und das ist vielleicht eher die Frage, das würde ich dieser Zeit tatsächlich vorwerfen, immer mit diesen Niedriglöhnen Politik gemacht zu haben und immer gesagt zu haben, hier kommt hierher und auf diese Niedriglohnpolitik gesetzt haben, das als einen qualitativen Vorteil von Sachsen dargestellt zu haben. Und ich glaube, das hat im Nachhinein auch viele Menschen im Land verletzt und andere auch weggetrieben.
Lass uns noch mal jetzt auf die jetzt kommenden Landtagswahlen schauen. Ich würde auch gerne noch mal auf das Personal schauen, in dem Falle auf den Spitzenkandidaten der AfD, auf Jörg Urban, der tönt, er möchte Ministerpräsident werden. Den sieht man auch zum Beispiel auch in Dresden bei Märschen und so weiter oft genug, Seite an Seite mit Björn Höcke. Überregional ist der, mein Eindruck ist es zumindest, jetzt nicht so bekannt wie Björn Höcke. Er wirkt auch auf den ersten Blick vielleicht gemäßigter. Ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt wie bei Höcke, den darf man ja offiziell Faschist nennen. Das ist bei Jörg Urban nicht so. Wer ist eigentlich Jörg Urban?
Naja, der Tagesspiegel hat mal über ihn sehr treffend geschrieben, der unscheinbare Scharfmacher. Also Jörg Urban kommt aus Meißen, hat mal Wasserbau studiert, Umweltschutzaufbaustudium dann nach der Wende gemacht, hat wohl auch in Russland studiert, war bei der Grünen Liga Geschäftsführer bis 2014. Da hat er doch eine relative Bekanntheit erreicht, weil er damals sich gegen den Bau der Dresdner Waldschlösschenbrücke massiv eingesetzt hat. Er ist schon 2013 in die AfD eingetreten, ist damals aber zumindest aus meiner Sicht nie sonderlich aufgefallen, als Frauke Petry die Partei noch geführt hat. 2017 war es dann so, dass dieser Abgang von Frauke Petry kam und da hat er den Fraktionsvorsitz im Sächsischen Landtag übernommen. Und damals hieß es selbst aus der AfD, also ich glaube, das war der damalige Pressesprecher, der gesagt hat, auch mangels Alternative, wer hätte es denn in der Fraktion sonst machen sollen?
Was unterscheidet ihn denn jetzt eigentlich von jemandem wie Björn Höcke?
Naja, also ich kann nur sagen, wie er hier in Sachsen auftritt. Also da sagen ja in den Umfragen noch nicht mal die Mehrheit seiner eigenen AfD-Anhänger, dass sie ihn gerne als Ministerpräsidenten sehen wollten. Das sagt, glaube ich, schon eine Menge. Er ist halt nicht sonderlich mitreißend, hat aber zugelegt. Aber ihm fehlt dieses Pathos, das Höcke hat.
Thomas, du hast ihn ja auch getroffen für euren Film. Unterschied Björn Höcke, Jörg Urban?
Na, es sind halt ganz unterschiedliche Politikertypen. Also Höcke ist ein völkischer Fanatiker, der diesen Fanatismus auch nicht so grundsätzlich unter Kontrolle kriegen kann. Der bricht bei ihm auch immer wieder durch, auch wenn er sich versucht, über eine gewisse Zeit immer wieder staatsmännisch zu geben. Jörg Urban ist aus meiner Sicht weder ein Rechtsextremist noch ein völkischer Fanatiker. Jörg Urban ist, glaube ich, das, was ich einen opportunistischen Rechtspopulisten nennen würde, der sozusagen um das Machtareal, was er braucht, um in dieser Position agieren zu können, eben dadurch absichert, dass er den Rechten und Rechtsextremen seiner Partei Freiraum lässt. Also nach außen hin leugnet er immer, dass es Rechtsextremisten in der Partei gibt. Wenn man sich allerdings umguckt, wer in seinem Dunstkreis unterwegs ist, zum Beispiel der Pressesprecher Herr Harlas, der vor ein paar Jahren ganz stolz den NSU-Leuchter seiner Eltern gepostet hat auf Facebook, dann weiß man, dass diese Leute durchaus da sind. Sie sind in der AfD in der Fläche auch vertreten. Sie machen vor Ort teilweise offen gemeinsame Sache und das seit Jahren, zum Teil jeden Montag bei Demonstrationen, zum Beispiel in Waldheim mit den Freien Sachsen, die ja nun ganz offen rechtsextrem sind. Insofern, das ist ihm auch bewusst, dass die Partei so beschaffen ist, aber er duldet das.
Er versucht halt, konservativ zu wirken und man muss aber sagen, im Gutachten des Verfassungsschutzes taucht er halt dann doch auf.
Richtig.
Und Bernd Lucke hat ihn mal in einem offenen Brief Rechtsextremisten genannt, den die Partei ächten sollte. Also zu einer sehr frühen Zeit. Er ist im Trauermarsch in Chemnitz in erster Reihe mit Höcke und Kalbitz gelaufen. Also ich gebe Thomas recht an der Stelle. Natürlich, also er ist ein Machtmensch und er weiß, wie er das so für sich instrumentalisiert, dass es für ihn funktioniert. Und wenn ich an den letzten Parteitag denke, dann haben die ihre Partei schon gut in den Griff gekriegt, damit die eben aus Sachsen heraus nicht so laut auftreten. Und sie versuchen eben eher staatstragend in der gesamten Präsentation daherzukommen.
Thomas, du hast Jörg Urban ja getroffen in dem bereits erwähnten und sehr empfehlenswerten Exekli-Film, wenn die AfD regiert, und zwar in Dresden. Wir wissen ja auch alle aus eigener Erfahrung, dass die AfD auch immer wieder versucht, gerade uns Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Lügenpresse zu verunglimpfen. Als du den getroffen hast in Dresden, Thomas, hatte ich das Gefühl nicht. Der hat relativ entspannt mit dir gesprochen oder sah das nur so aus?
Naja, meine persönlichen Erfahrungen mit Jörg Urban sind so ein bisschen ambivalent. Ich kann mich erinnern, dass wir im Winter eine Situation hatten. Da wurde uns ein Interviewtermin abgesagt, weil wir nicht bereit waren, die Fragen vorher zu schicken, was wir bei niemandem machen. Also wir schicken Fragen komplexer, wir stellen niemandem vorher die konkreten Fragen zur Verfügung. Das ist auch ein merkwürdiges Ansinnen, das zu verlangen. Und davon wurde dieses Interview gecancelt und ich bin dann in die Landespressekonferenz gegangen, um dort die Fragen zu stellen. Da kannst du natürlich nur weniger stellen, weil du da dich natürlich in eine Schlange von anderen Journalisten und Journalistinnen einreihen musst. Aber da hat er geantwortet. Also insofern, er drückt sich jetzt noch nicht von der Frage. Und er ist aus meiner Sicht schon professionell im Umgang mit Journalistinnen und Journalisten auch von öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich sehe das aus, also das ist meine Wahrnehmung, ja, die kann natürlich auch falsch sein. Also wenn man eine AfD-Kundgebung besucht, und es ist egal wo, dann gibt es aus meiner Sicht drei Themen, die die Anhängerschaft immer emotionalisieren und zu Applaus bringen. Das ist die angebliche Verwöhntheit von Ukraine-Flüchtlingen und ihre großen Autos, Migration an sich und großes Thema natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der natürlich weg muss und die Zwangsgebühren, die weg müssen.
Gerade auf dem Listenparteitag war es so, dass die ersten Redner anfingen über den öffentlich-rechtlichen und über die Medien allgemein, aber hauptsächlich natürlich über den öffentlich-rechtlichen, dann herzuziehen, sage ich jetzt mal. Also Kritik absondern war dann schon weniger. Da fielen dann Sätze wie, wenn Sie an der Macht sind, dürfen wir alle zum Arbeitsamt gehen, solche Dinge. Und dann war schon zu merken, dass der Parteitag reagierte. Darauf gab es einen Mega-Applaus. Also nicht mal das Thema Migration wurde dann so dermaßen von den Kandidaten bespielt wie das Thema Medien und öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also das ist schon so, dass man da ganz klare Feindbilder hat.
Jetzt lasst uns mal über die anderen Akteure sprechen. Im Moment regiert die CDU in einer Koalition mit der SPD und den Grünen. Dass man mal so ein bisschen auch die Kräfteverhältnisse sieht. Also die CDU hat 7 Ministerposten plus den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Grüne und SPD haben jeweils 2 Minister. Uta, du als jemand, der in Dresden vor Ort ist und die sächsische Landespolitik im Auge hat, wie würdest du denn jetzt nach 5 Jahren Kenia die Regierungsarbeit beurteilen?
Naja, wenn man ganz fair ist, muss man ja sagen, dass die Hälfte der Zeit die Kenia-Koalition ja mit Krisenbewältigung beschäftigt war, wenn das
Corona
überhaupt frei
und so weiter.
Ist. Ne? Wir hatten 2019, da ist im Dezember dann der MP gewählt worden, es gab die Regierungsbildung und dann hatten wir 2020 ja gleich die Corona-Krise, die sich ja dann auch hingezogen hat. Wir hatten Energiekrise, Ukraine-Krise. Also insofern muss man da sagen, hat man zwar einen großartigen Koalitionsvertrag ausgehandelt, aber das, was das Ganze überschattet hat, war ja tatsächlich eigentlich Krisenbewältigung.
Thomas, wenn man jetzt mal so guckt, diese Regierung, Kenia, CDU, SPD und Grüne, so richtig gut ist es ja den beiden Juniorpartnern nicht gelungen, sich da zu positionieren in den letzten 5 Jahren, oder?
Ja, das stimmt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie relativ kleine Partner in der Koalition sind. Sie sind ja nicht besonders stark von ihren Wahlergebnissen im Landtag und vertreten. Und dann kommt natürlich dazu, gegen diesen Trend, gegen diesen negativen Trend aus Berlin, der im Wesentlichen von ihren Parteien mitbestimmt wird, also SPD und Grünen in der Regierung, kommen sie natürlich nicht frei. Und dagegen ist man fast machtlos gewesen. Jetzt sind doch jetzt nicht unbedingt die charismatischsten und stärksten Persönlichkeiten an der Spitze. Und es gab jetzt auch nicht die Knallerthemen, die man vor sich hertrug. Man hat eher immer so im Kleinen versucht. Vielleicht hätte man zu früheren Zeiten der Koalition bestimmte Sachen, zum Beispiel von Seiten der Grünen, was den Ausbau erneuerbarer Energien mal ein bisschen mehr riskieren müssen. Aber man war da vielleicht am Anfang zu vorsichtig und später war dann die Möglichkeit nicht mehr da, Konflikte zu suchen, weil dann die Gefahr, dass die Koalition auseinanderbricht, zu groß war.
Das heißt aber nicht, dass nicht noch vieles aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wurde. Wenn man jetzt aber dran denkt, kann ja jeder für sich mal nachdenken, was ist so in Erinnerung geblieben, TSMC-Ansiedlung, das ist so ein Thema, der MP hat gesagt, diese Koalition hat Sachsen gut getan. Das hört man jetzt auch von den anderen Koalitionsteilnehmern. Das, was aber allen auch in Erinnerung geblieben ist, ist der ganze Streit, der ja dieses Bild der Regierung gerade eben auch zuletzt eigentlich seit einem Jahr geprägt hat. Die Tatsache, dass der Ministerpräsident die Ampelregierung in Berlin ständig angegriffen hat und dabei ist es ja dann nicht geblieben, sondern wir hatten ja tatsächlich auch hier innerhalb der Koalition gehörigen Streit. Die war am Anfang eine Vernunft-Ehe und nie eine Wohlfühloase. Aber zum Schluss ist es wirklich massiv öffentlich geworden bis dahin, dass der Ministerpräsident ja dann gesagt hat, er möchte keine Dreierkonstellation mehr. Das ist das eine, aber er möchte eigentlich nicht mehr mit den Grünen regieren.
Er will aber im Amt bleiben. Er ist ja als Nachfolger von Stanislaw Tillich gekommen, hatte dann 2 Jahre und dann das erste Mal stand er zur Wahl 2019. Also er war ganz, ganz viel vor Ort, hat versucht, mit allen zu sprechen in diesem Wahlkampf 2019. Sie will nicht sagen, man hat sich lustig drüber gemacht, aber man hatte so das Gefühl, Michael Kretschmer will jeden einzelnen Sachsen und jede einzelne Sächsin von sich und seiner Politik überzeugen. Ist das eigentlich ein gutes Konzept?
Naja, da gibt's ja Pro und Contra. Also ich sag mal, lustig gemacht hat sich damals keiner. Wenn man mal auch die Presselager sich anschaut, dann war gerade am Anfang und 2019 dieser Wahlkampf, dieser Kraftakt, den er da geleistet hat, wie sehr er da durchs Land gezogen ist und tatsächlich dann Formate aus dem Boden gestampft hat, wo Leute hingehen konnten, nicht nur mit ihm, sondern ja auch mit der gesamten Regierung reden konnten, hat eigentlich am Anfang eher wirklich der Respekt überwogen. Und man muss sagen, er hat auch heute noch ein gigantisches Programm. Er macht ja auch jetzt noch zahlreiche Veranstaltungen, ist irre viel im Land unterwegs. Das muss man schon sagen. Die Kritik an seiner Art des Politikmachens ist ja zuletzt eher gewesen, dass ihm dann vorgeworfen wurde, dass er dann zu schnell auch Dinge verspricht, wenn er bei diesen Veranstaltungen ist, die dann eben doch so nicht umgesetzt werden können oder wo man sich dann eben dann tatsächlich auch schwer tut, es umzusetzen. Aber ganz grundsätzlich, denke ich, kann man jemanden nicht vorwerfen, wenn er erst mal versucht, mit den Menschen zu reden. Das ist was, das die Wähler damals ja auch honoriert haben. Jetzt ist ihm dann ja auch in der Corona-Zeit vorgeworfen worden, dass er mit Leuten geredet hat, die eben Corona-Leugner waren oder die ihn auch tatsächlich richtig angefeindet haben.
Aber die Frage ist ja für mich, kann das nochmal gelingen, diese Strategie?
Also ich sag mal, das werden wir sehen. Angegriffen wird er ja momentan weniger wegen der Strategie, mit Leuten zu reden, als vielmehr wegen seiner Ampelkritik. Seiner Dauerkritik, die er jetzt, also eigentlich hat man ja bei ihm das Gefühl, er ist seit vorigem Jahr im Wahlkampf.
Ja, weil das sind ja seine Koalitionspartner, die SPD und die Grünen. Und ich frage mich auch, Uta, wie nehmen die das denn wahr in Sachsen? Also wie ist denn da die Stimmung im Landtag?
Naja, die SPD hat ihm ja schon öffentlich Selbstprofilierung zulasten des Landes vorgeworfen. Mhm. Die Grünen haben, Der Umweltminister Günther war ja im Dezember heftig in der Kritik, weil sein Ministerium es nicht hingekriegt hat, dass die Auszahlungen für die Landwirte kamen. Da gab es einen riesen Zoff mit der CDU. Und daraufhin hat dann Wolfram Günther wiederum der CDU vorgeworfen, die würden nur mit diesem ganzen Dauerfeuer auf die Grünen im Bund auch das eigene Land schlecht reden. Also das ist ja jetzt schon öffentlich seit Monaten, dass man sich dort gegenseitig inzwischen auch öffentlich attackiert und der eine dem anderen vorwirft, dass das fürs Land nicht unbedingt hilfreich ist.
Naja, ich sehe Kretschmer schon sehr differenziert. Also Kretschmer ist, glaube ich, einerseits so ein moderner Politikertypus, der sehr stark auf elementares Populismus zurückgreift. Und das macht er auch weitestgehend gnadenlos. Gibt aus meiner Sicht allerdings zwei Punkte. Da steht er wirklich, da ist, glaube ich, seine Überzeugung sehr fest. Und das sieht man auch daran, wie heftig und emotional er da werden kann, wenn er da argumentiert und wie hartnäckig er da auch ist. Das Thema Abgrenzung zur AfD. Also aus meiner Sicht ist ganz klar, solange Michael Kretschmer die Führungspersönlichkeit der sächsischen CDU ist, besteht überhaupt keine Gefahr, dass es irgendeine Art von Kooperation mit der AfD gibt. Weil die AfD ist für ihn keine demokratische Partei. Das hat er von Anfang an deutlich gemacht. Und das vertritt er auch in allen Runden. Er neigt ja auch dazu, in Gesprächen mit sehr vielen Leuten, auf die er sich auch sehr gut einlassen kann, auch Leuten manchmal ein bisschen zum Mund zu reden. Aber im Thema AfD ist das überhaupt nicht genau so. Und es gibt einen zweiten Punkt. Da habe ich am Anfang gedacht, das wäre reine Profilierungssucht, auch so ein bisschen populistisch an die Stimmung der Umfragen in Ostdeutschland angelehnt, zum Russland-Ukraine-Krieg, Frieden mit Russland, damit wir wieder unser Gas billig bekommen und möglichst die Waffenlieferungen doch überdenken und mehr Druck auch auf die Ukraine, Verhandlungsbereitschaft und so. Aber auch das meint er ernst, das ist seine Überzeugung. Jetzt mal egal, wie unrealistisch oder wie realistisch man das findet, da steht er für zwei Dinge. Und ich glaube auch gerade mit der zweiten Frage, weil ich denke, dass sowohl AfD als auch BSW diese Themen natürlich verstärkt in diesem Landtagswahlkampf spielen werden, weil so viele Leute beschäftigt. Da hat er, glaube ich, auch nochmal gute Chancen zu punkten, weil er sich da schon ja seit Sommer 22 in dieser Richtung profiliert. Insofern wird es interessant, ob er sich da nochmal vor die anderen setzen kann.
Ja, AfD, da ist ja ganz klar, das hört man auch von... Also selbst Grüne und SPD, die sind felsenfeste Überzeugung, mit Michael Kretschmer wird es keine Koalition mit der AfD geben. Da ist er ein Überzeugungstäter. Ich sehe das genau wie Thomas. Also er sagt die Dinge nicht, weil es ihm hauptsächlich darum geht, im Wahlkampf zu punkten, aus meiner Sicht. Sondern er ist ein sehr intuitiver Politiker auch. Natürlich reagiert er auf Stimmungen. Aber er sagt Dinge, weil er sie so sieht. Und auch die, mit denen ich gesprochen habe, auch aus CDU-Kreisen, sagen eben, nein, das zur Ukraine-Krise ist seine tiefe Überzeugung. Und deswegen lässt er sich da nicht beirren. Und wenn man jetzt mal, es gibt ja jetzt so ein Video, weil es um Sachsen geht, so ein CDU-Video, das sagt ganz viel, wenn man sich das anschaut. Ne? Da ist er drin zu sehen und sagt dann so, ich werde mich nicht neu erfinden, nur weil der Zeitgeist sich ändert. Ich werde nicht einknicken, nur weil es Gegenwind gibt. Ich habe zu vielen Fragen eine klare Haltung und die werde ich durchsetzen, auch in Berlin. Und mit Berlin ist eben nicht nur die Ampel gemeint, sondern auch die eigene Partei.
Ist Michael Kretschmer unangefochten CDU-Chef in Sachsen?
Momentan absolut.
Thomas?
Ja, also ich sehe da auch niemand anders, der da in Frage käme, ehrlich gesagt, im Moment.
Es gibt einen Unterschied zu dem Kretschmer von 2019 und zu dem Michael Kretschmer von heute. Und das ist ja das, was gerade seine Koalitionspartner oft vermissen, wenn sie eben über ihn reden. 2019 war Michael Kretschmer jemand, der durchs Land fuhr und der eine positive Ausstrahlung hatte und eine positive Stimmung und den Leuten erklärt hat, so, wir packen das an. Er hat ja damals dann auch nach der Wahl gesagt, das freundliche Sachsen hat gewonnen. Ich glaube nicht, dass ihn jetzt jemand als freundlichen Sachsen bezeichnen würde, weil es jetzt ja tatsächlich so durch diese Ampelkritik ist er schon völlig anders unterwegs momentan als 2019. 2019 hat er versucht, so eine positive Aufbruchstimmung zu erzeugen und hat vor allen Dingen die kritisiert, die alles nur schlecht reden und alles nur schlecht machen und damit hauptsächlich die AfD gemeint. Und das ist jetzt diesmal tatsächlich anders.
Okay, also du meinst, er hat so ein bisschen vielleicht seine Leichtigkeit und seine Freundlichkeit verloren?
Naja, die Zeiten sind andere als 2019.
Das würde ich halt auch sagen. Also man muss ja sagen, wir haben eine Strömung, das ist eine Strömung, die nichts mit Sachsen speziell zu tun hat. Die Strömung gibt es im gesamten politischen Westen. Die haben wir auch in anderen Ländern Europas, dass ein bestimmter Teil der Wählerschaft ehrlich gesagt nur Trotz und Zorn für die da oben empfindet. Und da kann die Regierung, auch egal wie sie beschaffen ist, machen oder nicht machen, was sie will. Es ist im Grunde oft egal. Bei diesem Teil ist es natürlich eine Minderheit der Wählerschaft, aber keine unsignifikante in vielen Ländern. Und so ist es auch hier. Und ich glaube, das hat Michael Kretschmer natürlich auch gemerkt, dass seine eigentliche Arbeit bei diesem Kreis der Wähler, die er über die Stammwählerschaft hinaus anpeilt, gar keine Rolle spielt. Und er deshalb versucht, sich über diese Kritik an der Ampel, die oft auch ein bisschen wohlfeil ist, für dieses Klientel zu profilieren.
Dass der vielleicht auch manchmal frustriert ist, das kann ich zum Beispiel auch nachvollziehen, wenn man mal drauf schaut, wie eigentlich die Lage in Sachsen ist. Ich habe im Podcast von Anne Will, Sachsens Sozialministerin Petra Köpping von der SPD, gehört, die sagt, es gibt doch ganz viele Ansiedlungen in Sachsen. Die Sachsen haben nach Bayern die geringste Pro-Kopf-Verschuldung, darüber redet keiner. Sie sieht auch eine starke Wirtschaftspolitik in Sachsen. Trotzdem aber herrscht ja offenbar in größeren Teilen der Bevölkerung Unzufriedenheit. Wie passt denn das zusammen?
Naja, also die Pro-Kopf-Verschuldung ist jetzt, glaube ich, die ziemlich schlechteste Kennziffer, um nachzufragen, warum Leute frustriert sind oder nicht, weil es ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Untersuchungen gibt, die sagen, dass harte Sparkurse vor allen Dingen den Rentner nutzen. Wir haben Investitionsstau in verschiedenen Bereichen. Also ich weiß nicht, ob man das so, da sind wir wieder an dem Punkt, warum wählen die Leute das so? Die Frustration, die ich bei ihm erlebe, ist eine tatsächliche und ehrliche über die Ampelpolitik, weil er als CDU-Politiker gerne eine andere Politik machen würde und weil tatsächlich bestimmte Dinge ja auch handwerklich nicht sonderlich gut gelaufen sind. Eine bestimmte Kritik ist an manchen Stellen sicherlich wohlfeil. Das ist in der Politik zwischen Opposition und Regierung immer so. Aber an anderen Stellen muss man auch sagen, dass bestimmte Dinge handwerklich eben auch schlecht gelaufen sind. Und eine Frustration kommt sicher auch als Landespolitiker daher, weil dir als Landespolitiker an ganz vielen Punkten ja auch die Hände gebunden sind. Dein Land geht mit der wirtschaftlichen Entwicklung, die das gesamte Land nimmt. Da kannst du als Landespolitiker auf und niederspringen. Wenn im Bund Steuergesetze gemacht werden, dann hängt das Land da mit dran, kannst du auf- und niederspringen. Wenn im Bund bürokratische Vorgaben gemacht werden, hängt dein Land mit dran. Natürlich können die alle immer im Bundesrat mitreden, aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Verzweiflung daherkommt und auch die Überzeugung, man würde es besser machen.
Um nochmal das aufzugreifen mit der geringen Verschuldungsquote von Sachsen, das hat natürlich auch zu wirklich geringen Investitionen gerade im ländlichen Raum geführt und teilweise auch zu Kürzungen, wenn ich mich nur an die berüchtigte Kürzung der Jugendpauschale erinnere.
Das ist gar nicht so eine positive Kennziffer, wie man denken könnte.
Das ist eine ambivalente Kennziffer, die einem einerseits natürlich einen gewissen Bewegungsspielraum erlaubt, wenn man weniger verschuldet ist, aber die auch einen dazu führen kann, wenn man es allzu strikt auslegt, und Sachsen hat es lange gemacht und macht zum Teil bis heute, dass man bestimmte Sachen zurückfährt, die man eigentlich nicht zurückfahren dürfte. Ich erinnere mich bloß an die Kürzung bei der Polizei, gerade auch im ländlichen Raum. Und wie gesagt, gerade Jugendarbeit wurde auch enorm zurückgefahren, was die Fördergelder von staatlicher Seite anging. Das hat aus meiner Sicht zum Teil im ländlichen Raum verheerende Auswirkungen.
Nein, wir müssen ja bloß sehen, das Hauptthema, das in Sachsen genannt wird, wenn es um landespolitische Themen ist, das Thema Bildung und Lehrermangel.
Aber das ist das Thema ein ausschließlich sächsisches Thema, Uta? Das sehe ich doch überall.
Das Thema Lehrermangel ist kein ausschließlich sächsisches Thema, aber es war hier schon gravierend. Jetzt wird versucht, seit Jahren dagegen zu steuern. Im gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung, und da zählen Polizeistellen, Thomas hat es angesprochen, da zählen Lehrerstellen dazu. Dort hat man ja zwischenzeitlich versucht, massiv zu sparen.
Genau.
Und das dauert dann eben lange, selbst wenn die Einsicht da ist, dauert es extrem lange. Erst recht in einer Situation, in der inzwischen alle das Problem haben, um das Problem wieder zu lösen.
Lass uns mal noch auf einen Akteur schauen, den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Das ist ein neuer, das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Laut Umfrage 15%. Bündnis Sarah Wagenknecht in Sachsen, was heißt das? Wer steht da dahinter, Uta?
Naja, in Sachsen ist Sabine Zimmermann die Chefin, der zweite Vorsitzende ist ein Professor Scheibe, der tatsächlich von sich sagt, dass er eben kein beschriebenes Blatt als Politiker ist. Sabine Zimmermann war für die SPD mal im Landtag, dann später ist sie für lange Jahre Bundestagsabgeordnete für die Linke gewesen, ist eine ehemalige Gewerkschafterin, also die ist schon politisch versiert, und ansonsten, die Partei ist im Aufbau begriffen. Wir hatten jetzt diese Woche den Wahlkampfauftakt, der eben ganz anders aussieht als bei allen anderen Parteien. Die machen große Veranstaltungen. Hier wurden Plakate vorgestellt, weil man tatsächlich ja erstmal organisatorisch auch Mühe hat, mit den relativ wenigen Mitgliedern dort was auf die Beine zu stellen. Aber sie haben eben das eine große Gesicht, das dann beim Wahlkampf Auftakt, den sie hatten, auch überall plakatiert, war im Raum zigfach. Und das ist Sarah Wagenknecht. Und deswegen, weil dieser Name eben auch in Sachsen zieht, ist auch erstmal zweitrangig, was in einem Programm steht oder welche Leute dort auf der Liste stehen, sondern das BSW in Sachsen wird deshalb gewählt, weil Menschen damit bestimmte Hoffnungen und Vorstellungen verknüpfen.
Gehen die mit speziell sächsischen Themen auch ins Rennen?
Sie haben schon auch speziell sächsische Themen, aber die wissen genauso wie alle anderen, dass die übergeordneten Themen Migrationsfrage, Friedensfrage, die sind, die am Ende wahlentscheidend sind, wenn es um die Frage geht, werden BSW oder AfD gewählt.
BSW ist halt eine Alternative für die Leute, die sozusagen auch gern einen Kuschelkurs mit Russland wollen, denen aber der Antimigrationskurs der AfD zu scharf ist. Und in der Kombi haben die Leute halt die Wahl. Eher so eine Pro-Friedenspartei oder eher eine Anti-Immigrationspartei. Und da werden wir auch im Wahlkampf noch eine Zuspitzung erleben, gerade zwischen diesen beiden Parteien. Gerade, glaube ich, was den Ukraine-Konflikt angeht, da wird man sich noch überbieten. Und das BSW wird mit großer Wahrscheinlichkeit gute Chancen haben, in beiden Ländern, in Sachsen und in Thüringen, auch mitzuregieren. Und das Interessante ist ja, es gab ja diesen Versuch von CDU-Chef Merz, dann mal auszutesten an seiner Parteibasis.
Gab es aber sofort.
Genau, ob man mit den Extremisten des BSW zusammenarbeiten kann. Er hat sich dagegen gestellt, aber die Reaktionen der Partei waren, glaube ich, insgesamt so verhalten, dass klar war, da ist nicht das Problem wie bei einer möglichen Zusammenarbeit mit den Linken, wo das ja auch historische Gründe noch hat. Und man natürlich auch weiß, innerhalb der CDU pragmatisch gedacht, wird es wahrscheinlich eine der Möglichkeiten sein, um hier eine Regierung zu bilden. Und deshalb ist nicht ausgeschlossen. Also Frau Zimmermann ist auch eine Frau, die sicher mit allen kann und pragmatisch genug ist. Und man muss sich darauf einstellen, dass diese Partei, die landespolitisch überhaupt nicht profiliert ist und ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch nicht sein will, bisher, dass die bald hiermit die Geschicke lenkt. Und das wird dann eine interessante Frage, ob sie sich dann in der Regierung profilieren kann, wenn sie vorher da überhaupt keine Erfahrung und auch keine Spezialisierung hat.
Interessant ist ja, dass Sarah Wagenknecht gesagt hat, ja, wenn in Sachsen mit der CDU, dann müsste die CDU aber andersrum in Thüringen dann, auch wenn das BSW vor der CDU liegt, eine Ministerpräsidentin Wolf mit akzeptieren. Also da schon mal anfängt, Bedingungen zu stellen.
Naja, aber es ist ja vielleicht auch ihr gutes Recht, eine stärkste Kraft oder wer die meisten Prozentpunkte hat, der hat natürlich erstmal die Möglichkeit, so ist es halt.
Politische Spiele, ja. Genau. Aber das eigentlich Spannende ist für mich, dass momentan ja alle nur darüber reden, welches Risiko für die CDU dahinter steckt, hinter dieser ganzen Konstellation. Aber für Sarah Wagenknecht, deren eigentliches Ziel ja die Bundestagswahlen sind und deren eigentliches Ziel ist, in den Bundestag einzuziehen, da ist natürlich auch ein Risiko da, mit diesen Landesverbänden, die völlig politisch unerfahren sind, wo auf den Listen hauptsächlich wirklich politisch unerfahrene Leute stehen, mit denen dann gleich in eine Landesregierung zu gehen und dann, also denken wir nur an die Häutungen der AfD, an die Häutungen, die andere neu gegründete Parteien hingelegt haben. Also da müssen sich ja erstmal Leute auch zusammenfinden und austesten, was geht, was nicht geht. Also es ist auch ein Risiko für das BSW und für Sarah Wagenknecht insbesondere und ihr großes Ziel, dann dort in den Bundestag einzuziehen, wenn das dann in den Ländern nicht so klappt. Von daher muss man auch aus der Perspektive erstmal schauen, was dann passiert. Aber es kann natürlich zu der Situation kommen, dass es gar nicht anders geht.
Das ist ein interessanter Aspekt, wobei natürlich auch viele aus der Linken gewechselt sind. Also die haben Politikerfahrung. Wenn wir nach Thüringen gucken, die Spitzenkandidatin, die war lange Oberbürgermeisterin in Eisenach.
In Thüringen ist es mit der Spitzenkandidatin so, da ist jemand mit der Spitzenkandidatin Zimmermann in Sachsen. Es ist auch so, wenn du dann auf die Liste schaust, dann sind da nicht mehr viele Personen, mehr viele, die große politische Erfahrung haben. Und Regierungserfahrung hat keiner.
Naja, wobei man, glaube ich, nicht vergessen darf, das BSW ist ja bisher eher so ein wirklich um die Person Sarah Wagenknecht konzentrierter Zusammenhang von Leuten, die zum Teil lange in anderen Parteien aktiv waren. Und ich meine, sie haben natürlich schon Personen wie ehemalige Oberbürgermeister und ehemalige Bundestagsabgeordnete, auch aus anderen Parteien, die sie dennoch, glaube ich, nach Sachsen holen können. Also ich sehe jetzt beim BSW nicht das Problem, dass sie irgendwie einen Mangel an Fachpersonal haben. Ich vermute nur, es wird dann zum guten Teil, was die Minister und Staatssekretäre anbetrifft, dann nicht aus Sachsen kommen.
Also spannend wird es allemal und ein Experiment ist es auch.
Thomas, wir haben es gerade gehört, ein nicht unerheblicher Teil der Politikerinnen und Politiker vom BSW kommen ursprünglich von der Partei Die Linke. Die Linke hatte bei der Landtagswahl in Sachsen 2019 noch 10,4%. Die Umfragen jetzt sehen sie bei unter 5%. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Linke aus dem Landtag in Dresden fliegt, Thomas?
Naja, die Linken selber schätzen es inzwischen auch sehr pessimistisch ein und haben sich darauf eingestellt, dass sie in den Landtag kommen könnten, indem sie die 5%-Hürde umschiffen. In Sachsen ist es möglich, wenn man 2 Direktmandate erringt, dann wird es anteilig umgerechnet und die dann zu besetzenden Plätze werden ihm dann zugeteilt. Die setzen auf 3 Wahlkreise in Leipzig, die Linken. Im Süden Juliane Nagel, die hat den Wahlkreis schon mal gewonnen, hat auch bei der Stadtratswahl im Juni die meisten Stimmen von allen Stadtratskandidatinnen dort erhalten. Die hat gute Chancen, diesen Wahlkreis wiederzuholen. Da gibt es 2 Wahlkreise, einen im Zentrum und einen im Westen. Die haben letztes Mal die Grünen geholt. Und die würden die Linken diesmal gerne erobern. Das wird wahrscheinlich der interessanteste, sagen wir mal, Konkurrenzkampf dieses Wahlkampfes. Weil die Grünen müssen diese Wahlkreise aus ihrer Sicht auch verteidigen, weil für sie auch nicht sicher ist, dass sie die 5%-Hürde nehmen. Das heißt, dort werden wir wahrscheinlich einen intensiven Wahlkampf erleben, wie wir ihn bisher bei Landtagswahlen nicht kannten.
Jetzt hast du gerade gesagt, Thomas, die Grünen kämpfen auch um die 5%-Hürde. Die Umfragen sehen die bei rund 7. Wie kommst du drauf?
Naja, man muss sehen, die Wahlbeteiligung könnte deutlich höher ausfallen als bei bisherigen Landtagswahlen. Und je größer die Wahlbeteiligung wird, umso schwieriger könnte es gerade für kleine Parteien werden, die 5%-Hürde zu schaffen. Und da die Grünen im ländlichen Raum sehr schwach sind und für sie alles an den Großstädten hängt, könnte es also für die Grünen eng werden.
Ihr lebt beide in Sachsen, Thomas, du wohnst in Leipzig, Uta in Dresden. Ich hab's tatsächlich schon von Kolleginnen und Kollegen gehört hier in Sachsen, dass sie Angst haben vor der politischen Situation hier. Mit Blick auf den 1. September, sorgt ihr euch um die Zukunft in Sachsen?
Ja, Angst macht schlechte Laune. Ich sorge mich schon, dass wir zu einer Situation kommen, wo das Land nicht stabil regierbar ist. Das wäre einfach für das Land natürlich schädlich. Ich sorge mich schon, wie unsere Außenwirkung wieder sein wird als Sachsen, wenn alle dann wieder auf dieses Land schauen und dann man eine massive negative Berichterstattung über Sachsen hat, weil auch das ist langfristig schädlich für dieses Land. Aber ich bin nicht in Angst.
Thomas?
Nee, ich habe jetzt grundsätzlich keine Angst. Also halte die Gefahr nicht für groß, dass die AfD hier wirklich die Macht übernimmt. Auch selbst für den Fall, muss man sagen, leben wir immer noch in der Bundesrepublik. Das Grundgesetz würde auch, wenn die AfD in die Macht übernehmen würde, weiter gelten in Sachsen. Insofern, finde ich, muss man sich da auch manchmal ein bisschen beruhigen und nicht verrückt machen, selbst verrückt machen. Was mir allerdings tatsächlich die größte Sorge bereitet, ist so eine Art entgegenkommendes Doomsday-Falling, dass man sozusagen spürt, dass Leute Angst haben, dass die AfD so stark werden könnte und deshalb schon der Meinung sind, man dürfe jetzt diese Wählerschaft nicht noch mehr aufheizen oder provozieren. Also ich habe das selber erlebt, als wir für den Film versucht haben, in Kommunen zu drehen, die im Bereich kommunaler Klimaschutz sehr weit sind, da gab es richtig Angst, über ein Thema Klimaschutz vor Ort zu reden, also wie ist Beschattung des Ortes angesichts der längeren Hitzeperioden und so weiter, weil man Angst hatte, man würde dort Öl ins Feuer gießen. Und das finde ich viel besorgniserregender, dass man manchmal den Eindruck hat, Teile der Gesellschaft und auch Teile des Staates treten da so eine Rückzugsposition an. Und das beunruhigt mich viel mehr, weil ich finde bestimmte Normalitäten, dass man über Sachen redet, die man macht, und dass man über Sachen streitet, die darf man sich nicht nehmen lassen, nur weil eine AfD stärker wird. Es gibt so viele Sachen zu lösen, da ist Rumgeheule überhaupt kein Weg.
Ja, dann vielen Dank, Uta Deko und Thomas Dann.
Danke auch, ciao.
Und herzlichen Dank fürs Interesse auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Am 9. August geht es dann hier um Thüringen. Bevor ich mich verabschiede, noch ein Tipp. Seit dem 25. Juli in der ARD-Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören, ist der neue MDR-Podcast mit himmelblauem Herz der Neustadt des Chemnitzer FC. Das ist ein Podcast über Misswirtschaft, über Nazi-Fans und über die Liebe zu einem schwierigen Verein. Also alles andere als ein gewöhnlicher Fußball-Podcast. Es geht um den Chemnitzer Fußballclub. Der lag vor einem Jahr noch am Boden, nur einen Fußbreit entfernt vom finanziellen und sportlichen Kollaps. Dazu geplagt von rechtsextremen Fans, die sich über Jahrzehnte in der Kurve eingenistet haben. Der Podcast erzählt von Menschen, die ihr himmelblaues Herz in beide Hände genommen haben, um den Verein zu retten. Am Ende hat der CFC nicht nur überlebt, er hat sich neu erfunden. Der Journalist Peer Vorder-Wühlbecker hat den Verein ein Jahr lang begleitet und das Vertrauen der neuen Führungsriege gewonnen. Es ist ein Podcast entstanden, der hinter die Kulissen schaut. der teilhaben lässt an einer tiefgehenden Recherche. Ein Podcast, in dem die Entscheidungsträger ungewöhnlich offen erzählen, was in diesem letzten Jahr beim CFC Überraschendes entstanden ist. Und das war's von MDR Investigativ hinter der Recherche. Zusatzinfos, Hintergründe und auch ein Transkript sind in den Shownotes verlinkt und auch zu finden auf www.mdr.de/investigativ-podcast. Über Feedback und Bewertungen freuen wir uns immer und natürlich auch, wenn Sie uns ein Abo dalassen. Dann verpassen Sie keine unserer Folgen. Ich sage Tschüss und bis in 2 Wochen. Dann dreht sich hier alles um die Landtagswahlen und die politische Lage in Thüringen.